ARD.
Der zweite Gedanke. Der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl.
Nicht jedes Mal, wenn wir irgendeine Kleinigkeit machen, handeln wir, auch wenn wir gute, anständige Menschen sind, aus Freiheit, aus kategorischem Imperativ. Da komme ich wieder zu, aus so krummem Holz, als der Mensch gemacht ist, kann man nichts Grades zimmern.
Wo es keine Menschen gibt, sei ein Mensch. Und ich würde sagen, sei a Mensch. Und ein Mensch ist jemand, der gerade dort, wo Menschen unanständig sind, anständig bleibt.
Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Zwei Gedanken in einem, die ein ganzes Universum eröffnen. Das Universum des Philosophen Immanuel Kant, der vor 300 Jahren geboren wurde. Ein Denker von anarchistischer Kompromisslosigkeit für den Schriftsteller Daniel Kehlmann, nachdem er Kant neu entdeckt hat durch den Philosophen Omri Böhm. Der bestirnte Himmel über mir, so heißt das gemeinsame Buch von Daniel Kehlmann und Omri Böhm, das jetzt im Propylen Verlag erschienen ist. Ein ungemein gedankenanregendes Gespräch über und mit Kant, das vor allem, so lese ich es, die große kantische Frage aufgreift, was ist der Mensch? Und ich freue mich sehr, dass wir heute am 5. März 2024 über Kant und diese Frage sprechen können. Omri Böhm. Philosoph aus Haifa, Professor an der New School for Social Research in New York und derzeit Fellow am Wissenschaftskolleg in Berlin, war schon ein paar Mal zu Gast im zweiten Gedanken. Mit seinem Buch über Israel, eine Utopie von 2020, mit seinem Buch Radikaler Universalismus von 2022, für das er jetzt den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung erhält. Gratuliere und welcome back, Omri.
Thanks very much. Hi.
Daniel Kehlmann ist mit seinem Roman Die Vermessung der Welt von 2005 weltberühmt geworden. Sein jüngster Roman heißt Lichtspiel. Er schreibt auch Essays und Theaterstücke und wäre vielleicht auch promovierter Philosoph, wenn er nicht die Dissertation über das Erhabene bei Kant liegen gelassen hätte für das literarische Schreiben. Herzlich willkommen beim zweiten Gedanken, Daniel Kehlmann.
Hallo.
Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Mein erster Gedanke zu Kant ist ein kategorischer Imperativ, den ich schon im Gymnasium gelernt habe, aber ja, mit dem ich bis heute nicht fertig werde. Wir werden sicher später noch ausführlicher darüber sprechen. Aber was ist denn Ihr wichtigster oder vielmehr dein wichtigster Kant-Satz, Omri Böhm?
Es sind ja so viele, schwer zu sagen. Ich würde den ersten Satz der Vorrede der Kritik der reinen Vernunft nehmen, wo Kant sagt, dass die menschliche Vernunft durch Fragen belästigt wird, die sie nicht abweisen kann, denn sie sind ihr durch die Natur der Vernunft selbst aufgegeben. Aber sie kann sie auch nicht beantworten. Diese Erkenntnis, dass die Vernunft uns in diesen tragischen Zustand versetzt und deshalb der Kritik bedarf, ist der wichtigste kantische Satz.
Fragen, die gestellt werden müssen, aber vielleicht nicht abschließend beantwortet werden können. Daniel Kehlmann, was ist Ihr wichtigster? Haben Sie einen wichtigsten Satz?
Ich habe eigentlich zwei. Der eine ist, habe mutig, deines eigenen Verstandes zu bedienen. Muss man nicht weiter erklären, warum. Und der andere,
Sapere aude,
genau. Und der andere ist ein wunderschöner, etwas trauriger, pragmatischer Satz, den man sich immer vorhalten muss als Gegengewicht zu diesem rigoristischen, extremen, so strikte Dinge verlangenden Kant, nämlich aus so krummem Holze, als der Mensch gemacht ist, lässt sich nichts Grades zimmern. Das ist so ein wunderbarer, menschenfreundlicher Pragmatismus, den er auch verkörpert.
Also hier haben wir einmal die Tragik des Denkenden, der nicht anders kann, als zu denken. Und dann das krumme Holz, ein sehr menschlicher Kant, den Sie präferieren, offenbar. Ist es ewig her, dass ich Kant gelesen habe und ich habe es jetzt auch in Vorbereitung dieses Gesprächs nicht mehr geschafft, muss ich sagen. Das Alltagsgeschäft ist doch zu drängend. Welche Bücher sollte man denn heute wieder lesen oder erstmals lesen? von Immanuel Kant, der in diesem Jahr 300 Jahre alt wird.
Ganz einfach. Kritik der reinen Vernunft, Kritik der praktischen Vernunft, Kritik der Urteilskraft und die Grundlegung, die Metaphysik der Sitten. Das genügt.
Also die drei Kritiken.
Ich würde aber noch lieber zwei andere Texte empfehlen, die keine Bücher sind. Die Dialektik der Kritik der reinen Vernunft, wo Kant argumentiert, dass wir gerade die Fragen, die wir uns aus der Vernunft heraus stellen müssen, nicht rational beantworten können. Die Frage nach der Freiheit, die Frage nach der Existenz der Welt, die Frage nach der Existenz Gottes. Ich würde sagen, das sollte man heute noch lesen, dringend. Und was ist Aufklärung? Ein kurzer Text, fast ein Leitartikel in der Zeitung. Wenn Sie Daniels Lieblingssatz lesen wollen, müssen Sie ihn lesen.
Genau. Daniel Kiemann, schließen Sie sich an?
Ja, natürlich. Also die Kritik der reinen Vernunft zu lesen, entweder nur die Dialektik oder auch das Ganze, ist, wenn man das noch nicht getan hat und man kann sie nicht alleine einfach so lesen. Man muss dann schon Hilfe in Anspruch nehmen, sage ich jetzt als Nicht-Philosoph, also als nicht professioneller Philosoph. Man braucht dann schon Kommentare, man braucht eine Einführung. Aber das ist ja ganz normal. Also ich meine, es erwartet ja auch niemand, dass man Einstein oder Newton im Original lesen kann, ohne eine Einführung, ohne eine Erklärung, ohne eine Hinführung. Und das ist bei Kant eben auch nicht der Fall, weil es um so komplexe Dinge geht, um komplexe Fragestellungen. Also wer sich durcharbeitet, und ja, es ist harte Arbeit durch die Kritik der reinen Vernunft, der wird die Welt nie wieder so sehen wie vorher. Ich würde aber es auch ein bisschen einschränken, also wenn man sich ein bisschen mit Kant beschäftigen möchte und nicht gleich so viel Zeit hat, dann empfehle ich die erste Hälfte der Kritik der Urteilskraft, wo es wirklich um die Frage geht, was Kunst ist. Und wo man eigentlich Kant am unmittelbarsten noch, ohne die Schwierigkeit zu haben, sich erst damit auseinandersetzen zu müssen, noch bei ihm Dinge lernt, denen man einfach folgen kann. Also man versteht wirklich nachher viele, viele Fragen der auch zeitgenössischen ästhetischen Diskussion. Nicht nur versteht man sie besser, sondern man denkt dann, was wollt ihr eigentlich? Das hat Kant doch gelöst.
Ein Grund, warum mir Daniels Wahl des ersten Teils der Kritik der Urteilskraft so gut gefällt, Kant beantwortet hier nicht nur die Frage der Ästhetik, der Kunst. Wenn er vom Schönen spricht, beantwortet er zugleich die Frage, was sind die Dinge, die an sich wertvoll sein können. Und das ist eine so wichtige Herausforderung für die Art und Weise, wie wir heute die Welt betrachten. Wenn wir fast alles in der Welt nutzen wollen, verstehen wollen und dann irgendwie verkaufen, bauen, kolonialisieren und so weiter. Die Fähigkeit, die Welt als etwas Schönes zu betrachten, das ist es, was in diesem ersten Teil der Kritik der Urteilskraft beantwortet wird, gibt uns auch die Fähigkeit, die Welt auf eine grundlegend andere Weise zu betrachten. Ganz anders, als unsere Gesellschaft uns lehrt, die Welt zu betrachten.
In a fundamentally different way from the way in which we look at the world and in which our society is teaching us to look at the world.
Und hier merkt man schon, oder ich merke es, wie schön ein Gespräch sein kann und wie bereichernd das Gespräch zwischen Ihnen ist und für mich das Lesen auch war. Ohne dass ich Kant lesen musste, aber wie gedankenerweiternd dieser Dialog ist. Und gleichzeitig musste ich denken, dass ich mir Kant immer als solitären Denker vorgestellt habe. Also es ist berühmt-berüchtigt. Er ist nie aus Königsberg rausgekommen, von seiner Geburt 1724 bis zu seinem Tod 1804. Sie selber schreiben, sein Leben sei frei von Komik wie von Tragik. Man könne die Uhr stellen nach seiner Spaziergangbesessenheit. Und man stellt sich Kant eigentlich nicht im philosophischen Gespräch vor, obwohl er durchaus Korrespondenzen hatte mit Moses Mendelssohn, mit Lessing befreundet war. Daniel Kiemann.
Er war aber ein durchaus sozialer Mensch. Also er hatte jeden Tag Gäste zum Mittagessen. Normalerweise 5 Gäste, 6 Leute. Das war bei ihm auch wieder abstrakt abgeleitet. Das sagt er in seiner Anthropologie, dass die ideale Gruppe aus 6 Personen besteht.
Er wollte da aber nicht über Philosophie sprechen.
Er wollte nicht über Philosophie sprechen, genau. Aber er hat über die Welt gesprochen, über Politik, über was vorgeht. Also er war auf keinen Fall unsozial. Aber philosophisch hatte er natürlich ein gewaltiges Programm und da wusste er, das muss er alleine machen. Es kann ihm niemand anderer dabei helfen. Es war eine Revolution, die vergleichbar ist mit der kopernikanischen Revolution, mit der französischen Revolution auch. Eine ungeheure geistesgeschichtliche Umwälzung, die er alleine betreiben musste. Und in der Hinsicht war er auf sich selbst gestellt und wusste das auch.
I think that for Kant, it's true that,
es stimmt, dass es dieses kantische Ideal des Selberdenkens gibt. Das könnte man fälschlicherweise mit Kant als dem Mann, der allein denkt, in Verbindung bringen. Für Kant ist aber das Ideal, selbst zu denken, niemals allein möglich. Man kann nur für sich selbst denken, insofern man mit anderen denkt. Deshalb ist die Öffentlichkeit so wichtig. Deshalb muss man schreiben. Deshalb muss man ins Café und in die Bar gehen.
Why we do radio.
Why we do radio, exactly.
Deshalb machen wir Radio. Genau. Ich würde Kant eigentlich nicht als jemanden betrachten, der allein denkt. Das wäre eher Descartes, der am Feuer sitzt und versucht, die Existenz der ganzen Welt anzuzweifeln und das Cogito ergo sum entdeckt. Nicht Kant. Du hast die Freundschaft zwischen Mendelssohn und Lessing erwähnt, mit der ich mich gerade ein wenig beschäftige. Es stellt sich heraus, dass sie ein starkes Konzept von Freundschaft hatten. Sie waren Freunde und sie hatten ein Konzept von Freundschaft. Und auch Kant ist in gewisser Weise ein Philosoph der Freundschaft. Er hat den Begriff der Freundschaft mehr thematisiert als fast jeder andere moderne Denker. In der antiken Philosophie, bei Platon, Aristoteles, ist Freundschaft ein philosophischer Begriff. Die Tugend der Freundschaft ist eine öffentliche Tugend. Wenn man dann zu Descartes, Spinoza, Hobbes, Locke, Hume geht, findet man das überhaupt nicht. Auch nicht bei Hegel. Bei Kant spielt der Begriff der Freundschaft überraschenderweise sogar eine größere Rolle, als man denken würde. Und ich würde sagen, gerade weil man nie für sich allein denken kann, deshalb muss die Freundschaft thematisiert werden.
Und ich erinnere mich an dein Vorwort zum Buch, zur deutschen Ausgabe Israel, eine Utopie, wo du das sehr stark machst, dass das öffentliche Gespräch wichtig ist, auch bei ja, schwierigen politischen Fragen, wie wir sie jetzt natürlich vor allem in Bezug auf den Nahen Osten haben. Aber kommen wir mal auf diesen titelgebenden Satz, auf diese Passage aus der Kritik der praktischen Vernunft. Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Das ist das Leitmotiv Ihres Buchs insgesamt. Entscheidend ist hier, habe ich gelernt, die Differenz von Natur und Mensch. Richtig? Gegenüber dem Sternenhimmel nimmt man sich als ein tierisches Geschöpf wahr, als zufällig, winzig und endlich. Und das moralische Gesetz oder, wie Kant schreibt, die Intelligenz offenbart ein von der Tierheit und selbst von der ganzen Sinnenwelt unabhängiges Leben. Also Kant stellt der Unendlichkeit der Natur, des Kosmos, die Unendlichkeit der Personen gegenüber. Fragt sich nur, was ist das für eine Unendlichkeit?
It's the only true one. I think that when Kant speaks about
die einzig wahre. Wenn Kant von der sogenannten Unendlichkeit der Natur spricht, denkt er eigentlich nicht an die wahre Unendlichkeit. Er denkt an das, was er wahrscheinlich auch mit Descartes als unbestimmt bezeichnet hätte. Es ist nicht das genuin Absolute. Es ist die Vorstellung, dass sich die Natur immer weiter und weiter ausdehnen kann, aber niemals vollständig ist. Die Unendlichkeit, die wir in uns selbst finden, im Verhältnis zur Natur muss absolut sein. Nicht wie etwa die natürlichen Zahlen, die sich erweitern und erweitern, sondern im Sinne einer bestimmten Größe. Im Verhältnis, zu der sogar alles in der Natur ganz klein wäre. Dieser Gedanke drückt sich in der Freiheit aus. In der Tatsache, dass die Unermesslichkeit der Natur, die Macht der Natur mich töten kann, mich als tierisches Geschöpf erdrücken kann. Aber es gibt eine Kraft in mir, die sie mir im Prinzip nicht nehmen kann. Und das ist meine Freiheit, die sich als moralische Integrität ausdrückt. Die Natur kann mir meine moralische Integrität nicht nehmen. Sie kann mich töten. In dieser Wahrheit offenbart sich eine bestimmte Macht, die absolut ist.
Und die Fähigkeit zu denken und auch aus dem Denken heraus etwas zu schaffen, zum Beispiel Literatur und Romane, ist mindestens Teil dieses Absoluten.
Naja, es ist noch viel grundsätzlicher als einfach aus dem Denken heraus etwas schaffen. Denn etwas, was wir, und da kommen wir in das ganze große Feld seiner Erkenntnistheorie, etwas, was wir aus unserem Verstand und unseren Anschauungsformen heraus, ich will nicht sagen erschaffen, aber konstruieren, ist die Welt. Das heißt, die Welt, die wir erfahren, ist eine, die vorgeformt ist durch unsere Anschauungsformen Raum und Zeit bei Kant und durch die logischen Kategorien unseres Verstandes. Eine davon ist zum Beispiel Kausalität. Deswegen sagt er, und natürlich hat die Philosophie später darüber noch viele Einwände zu machen und viel zu diskutieren, aber deswegen sagt er eben, dass diese Striktheit der Kausalität, die wir in der Welt erfahren, deswegen so zuverlässig ist, weil wir sie formend dem, was auch immer das sein mag, dem Ding an sich hinzufügen, in der Art, wie wir es wahrnehmen. Und das heißt, diese gewaltige Welt, dieser Kosmos, der so unendlich ist und immer weiter sich erstreckt und so riesig ist, dass wir winzig sind, spielt sich gleichzeitig ab in einem Raum und in einer Zeit, die eigentlich die Formen unserer Anschauung sind. Das heißt, vereinfacht gesagt, wir machen das. Und auch in der Hinsicht erfahren wir uns gleichzeitig in diesem Angesicht der unendlichen, riesigen Sternenhimmels und der Weite des Kosmos als ganz klein und riesig. Und das ist dieser seltsame innere Widerstreit, den er das mathematisch Erhabene wiederum nennt. Also auf eine ganz einfache, basale Weise. Man kann nicht sagen, machen wir die Welt. Das wäre jetzt eine schon zu idealistische Interpretation von Kant. Die hat es gegeben, aber der hätte eher nicht zugestimmt. Aber auf eine ganz basale Weise ist die Welt, die wir wahrnehmen, nicht eine Welt, die von uns unabhängig wäre. Im Gegenteil, wie die wirklich von uns unabhängig aussehen würde, können wir uns gar nicht vorstellen. Und das ist das bekannte Ding an sich.
Mich interessiert vor allem dieser Begriff der Freiheit und der Begriff der Freiheit, wie du, Omri, ihn aus Kant herausarbeitest. Zum einen, weil ich zu beobachten meine, dass der Begriff der Freiheit nicht im konsumkapitalistischen Sinne, sondern zum Beispiel im ukrainischen Kampf gegen den russischen Imperialismus ein klares politisches Ziel ist, für das es sich zu kämpfen lohnt. Und dass eben dieser Begriff der Freiheit ein unglaublich wichtiger Begriff ist in unserer gegenwärtigen Situation. Könntest du den nochmal in deinem Kant-Universum erklären?
Ich denke, dass wir Freiheit bei Kant am besten durch Pflicht verstehen, durch die Fähigkeit, dem kategorischen Imperativ zu folgen. Wenn wir an Freiheit denken, denken wir doch oft an Freiheit in der kapitalistischen Gesellschaft, die bedeutet, unseren Wünschen zu folgen und sie zu verwirklichen. Aus einer kantischen Perspektive wäre das aber eine Form der Sklaverei und eine Form der Entmenschlichung. Wesen, die frei sind, ihren Wünschen zu folgen, sind überhaupt nicht frei, weil sie von außen durch die Objekte des Wunsches bestimmt werden. Wir haben aber die Fähigkeit, Freiheit im Sinne von Pflicht zu begreifen. Wir sind frei, weil wir dem Richtigen folgen können, dem, was wir tun sollten. Wir haben Tugenden, wir haben Pflichten, weil wir tatsächlich frei sind, unsere eigenen Ziele zu setzen, unsere eigenen Ziele des Handelns. Aber wenn wir unsere eigenen Handlungsziele festlegen, bedeutet das nicht, dass wir uns beliebige Ziele setzen, sondern wir entdecken, dass wir das nur tun können, wenn wir dem kategorischen Imperativ folgen. Die Befolgung des kategorischen Imperativs ist also in der Tat der einzige Weg, frei zu sein, indem man das Ziel seines Handelns festlegt. Und nun möchte ich versuchen, auf die Frage zurückzukommen, die du gestellt hast. Dieses Konzept kann nicht vom Konzept der Menschenwürde getrennt werden. Weil wir frei sind, verantwortlich zu sein, weil wir frei sind, unsere eigenen Ziele zu setzen, weil wir als Zwecke und nicht als Mittel zu behandeln sind, haben wir Würde. Aus diesem Grund ist der Begriff so zentral für unser Selbstverständnis. Zum Beispiel im Krieg in der Ukraine, zum Beispiel in Israel, in Palästina. Wenn Menschen sich als Wesen mit Würde verstehen, können sie es nicht vom Begriff der Freiheit trennen.
Sind jetzt sehr große, eben absolute Begriffe, Freiheit, Menschenwürde, Menschenpflichten. Ich frage mich, ob die auch im Klein-Klein des Alltags immer gelten müssen. Also das ist zum Beispiel mein Problem mit dem kategorischen Imperativ. Ich kann nicht durch die Welt laufen und die ganze Zeit denken, dass jede meiner Handlungen zum allgemeinen Gesetz werden müssen. Das schockiert mich.
Ja, ich habe ganz praktisch dieses Problem auch. Da hat Omri Böhm, wenn ich ihn zitieren darf in seiner Anwesenheit, etwas gesagt, was mir sehr geholfen hat, nämlich, dass man an den kategorischen Imperativ nicht als einen Algorithmus denken darf, in den man einfach sozusagen eine Handlung eingibt und dann kriegt man eine klare Antwort, mach's oder mach's nicht, sondern der kategorische Imperativ beschreibt im Grunde eine generelle moralische Aufgabe, aber das heißt nicht, dass er alle Probleme und Fragen für uns löst und bei jeder einzelnen Handlung schon ein klares Ergebnis gibt. Schön wär's, aber so läuft's nicht, wenn ich dich da richtig verstanden habe.
Absolutely.
Auf jeden Fall. Deshalb fühle ich mich nicht besonders bedroht vom kategorischen Imperativ. Ich glaube auch nicht, dass Kant darüber so besorgt gewesen wäre. Ich glaube nicht, dass er sich dieses Prinzip so vorgestellt hat, dass wir durch die Stadt gehen und uns fragen müssen, darf ich dies oder jenes tun? Er dachte vielmehr, dass er viel präziser die Bedingungen dessen artikuliert, was es bedeutet, Freiheit überhaupt zu denken und dadurch auch Antworten auf schwierige moralische Fragen zu bekommen. Ich denke, dass wir in manchen Momenten in Situationen geraten können, in denen das Nachdenken über den kategorischen Imperativ uns erstens die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken, was wir tun sollten. Und zweitens unser Denken, unsere Vorhaben herausfordert und uns mit einigen schwierigen Fragen über die Gründe unseres Handelns konfrontiert. Und er kann noch etwas anderes bieten. Er kann ein großartiges Werkzeug sein, um andere Denkweisen zu kritisieren, die falsch sind, um uns zu zeigen, was mit ihnen falsch ist, um zu zeigen, was mit bestimmten Ideologien falsch ist, mit bestimmten Handlungslogiken. Das ist eine ganze Menge, oder? Wenn man bestimmten Gesellschaften, bestimmten politischen Handlungen zeigen kann, dass sie mit dem kategorischen Imperativ unvereinbar sind, dann hat man tatsächlich ein starkes Werkzeug in der Hand.
Und ich glaube außerdem, vielleicht sieht Omri das anders, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, trotzdem wir viel gesprochen haben über Kant. Ich verstehe das so, dass dieses wirkliche Handeln aus Freiheit, aus kategorischem Imperativ heraus etwas ist, was nicht alltäglich ist, was nicht dauernd passiert. Nicht jedes Mal, wenn wir irgendeine Kleinigkeit machen, handeln wir, auch wenn wir gute, anständige Menschen sind, aus Freiheit, aus kategorischem Imperativ. Da komme ich wieder zurück zu, aus so krummem Holz, als der Mensch gemacht ist, kann man nichts Grades zimmern. Wir sind meistens ein krummes Holz und folgen unseren Neigungen und sind halb auf Autopiloten, gehen wir durch unser Leben. Zum Beispiel Nawalny, der nach Russland zurückkehrt, ist eine erstaunliche Handlung aus Freiheit, die man nicht hätte voraussagen können und die eben auch sofort zu einem, und darüber schreibt dann zum Beispiel Schiller, über das moralische Handeln eben als Schauspiel, die einen sofort als Zuschauer enorm ergreift und gepackt hält, weil man wirklich Freiheit sieht, die sich ereignet. Aber ich denke auch, dass das, wenn sie sich ereignet in dieser Form, es muss nicht ganz so groß sein, aber es ist immer ein echtes, seltenes Schauspiel und es ist nicht etwas Alltägliches. So würde ich Kant jedenfalls lesen. Es ist nicht so, dass wir dauernd kategorische Imperativ-Pro-Kontra-Entscheidungen treffen oder dass Kant sich das so vorstellt.
Nawalny ist ein interessanter Gedanke, denn man kann es ja so interpretieren, dass da einer aus seiner Freiheit, also sich frei entscheidet, zurückzukehren, mhm. wo er politisch etwas verändern muss, wohl wissend, dass mhm. er in die Unfreiheit geht, nämlich mhm. ins Straflager.
Ja, also so würde ich das interpretieren. Ja, so würde ich das interpretieren. Es gibt dann immer die andere Seite, sozusagen die nietzscheanische Enthüllungspsychologie, wo man sagt, ah, in Wirklichkeit hat er nur gehofft, er wird Präsident. In Wirklichkeit war das nur ganz schlau und trickreich. Und wir empfinden sofort, wenn jemand so argumentiert, etwas Unschönes daran. Es gibt moralische Akte aus Freiheit und ich glaube, hier haben wir vor der ganzen Welt einen gesehen. Aber man kann das nicht beweisen. Das gehört auch zum Akt der Freiheit dazu, dass man es nicht sozusagen einen Gehirnscan vorlegen kann und sagen, hier ist die Freiheit passiert, Debatte beendet. Das geht leider nicht.
Man könnte ja auch in Frage stellen, ob er nicht aus dem Ausland viel wirksamer hätte agieren können als aus dem Straflager.
Über all das kann man debattieren, aber ich würde sagen, die Größe dieses Schrittes bleibt von dieser Debatte unberührt.
Two things, at least.
Zwei Dinge, mindestens. Erstens stimme ich voll und ganz zu, dass der Fall Nawalny auf die eine oder andere Weise Freiheit demonstriert. Nicht, dass wir dadurch mehr Wissen über Freiheit erlangen, aber er lässt Freiheit auf eine bestimmte Weise in der Welt erscheinen. Ich würde aber nicht sagen, dass Nawalny ein Beispiel für die Befolgung des kategorischen Imperativs wäre. Interessant, oder? Es ist eine Form von Heldentum, wenn es das gibt. Und der kategorische Imperativ, denke ich, verlangt in den meisten Fällen nicht von uns, dass wir Helden sind. Die Kategorie, und da würdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, die kantische Kategorie zum besseren Verständnis von Nawalnys Handeln ist eigentlich die Ästhetik. Es ist ein gewisses Spektakel.
Deswegen habe ich auch sofort Schiller ein, das ist richtig.
Und das bezieht sich auch auf die Frage von Natascha, was er hätte erreichen können. Das wissen wir noch nicht. Aber es ist möglich, dass das ästhetische Beispiel, das er mit dieser Tat seinen Landsleuten gibt, viel mehr bewirkt als das, was kleine politische Aktionen bewirken könnten. Wir kennen das von anderen Persönlichkeiten in der Geschichte. Er könnte als Märtyrer betrachtet werden, als Vorbild, der den Menschen, die seinem Beispiel folgen, Mut macht und so weiter. Alles Fragen, über die wir eines Tages vielleicht mehr erfahren werden.
The point to see is that those are actions that can be understood or interpreted in relation to Kant's philosophy.
Der Punkt ist, dass es sich um Taten handelt, die in Bezug auf Kants Philosophie verstanden oder interpretiert werden können, besonders in Bezug auf seinen Begriff der Aufklärung. Überraschenderweise können wir bei Kant den Mut, selbst zu denken und unabhängig zu handeln, nur in Bezug auf die Beispiele erwerben, die andere geben. Und der Fall Nawalny könnte so ein Beispiel sein. Keiner von uns kann sagen, ob das geschehen wird oder nicht. Ich möchte auch auf etwas antworten, was Daniel vorhin gesagt hat. Ich stimme zu, dass Kant nicht erwartet, dass wir aus dem krummen Holz, aus dem wir geschaffen sind, ständig dem kategorischen Imperativ folgend durch die Welt laufen. Allerdings war Kant auch der Meinung, dass der kategorische Imperativ etwas formuliert, was wir alle instinktiv wissen. Man muss keinen Universalismus-Test machen, um zu wissen, ob man die Wahrheit sagen oder lügen sollte. Kant würde auch argumentieren, dass man nicht viel Theorie braucht, um zu sagen, dass man das Richtige tut, weil es das Richtige ist, und nicht, weil es einen äußeren Grund gibt, es zu tun. Er meint, dass wir diese Dinge eigentlich instinktiv wissen. Ich sage bewusst nicht natürlich, das würde meine Position zu Kant in Frage stellen. Aber wir wissen diese Dinge tatsächlich instinktiv. Und die Rolle seiner Theorie besteht oft darin, die schlechte Ideologie zu korrigieren, die schlechten Theorien der Ethik, die in Frage stellen, was wir eigentlich schon wissen.
Omri Böhm und Daniel Kehlmann heute im zweiten Gedanken im Gespräch über Kant und die Frage, was ist der Mensch? Und ich musste beim Lesen Ihres Buches auch daran denken, an diese wahrscheinlich jiddische Redewendung, ein Mensch sein, die ich in Israel gelernt habe und auch lieben gelernt habe und die intuitiv sofort verständlich ist, aber nicht im Sinne des kantischen Imperativs, sondern man stellt sich einen Menschen vor, das wird ja oft ein Mensch dann erklärt mit, das ist ein Mensch, der natürlich Gutes tut oder tun möchte, aber gleichzeitig auch auf eine Weise bescheiden ist, auf eine Weise um seine eigenen Fehler weiß, seine eigene Fallibilität. Und wenn wir den Begriff des Menschen, der menschlichen Freiheit und Würde so absolut setzen, wie sie mit Kant, dann ja, entfällt das krumm, dann fällt vielleicht das krumme Holz ab, dann schnitzen wir das vielleicht ab, was für den Schriftsteller zumindest auch schade wäre, weil ihm dann der Stoff ausginge.
Ja, ja, absolut. Also ich sage ja ein paar Mal im Buch, dass wir auch jetzt hier nicht als Kant-Anwälte sprechen, auch wenn uns vieles an Kants Philosophie überzeugt. Aber wir sind hier schon in Kants Denken zur Ethik. Wir sind hier schon in dem Bereich von dem, was Schiller dann in seinem Aufsatz über Anmut und Würde so schön nennt. Also wir sind hier schon im Bereich einer gewissen existenziell-ästhetischen Dramatik. Es geht um gewisserweise um große Taten, es geht um Anmut und Würde. Und auch ästhetisch gesprochen oder künstlerisch gesprochen, wenn wir Romane lesen oder schreiben, geht es eben viel mehr um den Bereich des krummen Holzes und der kleinen Kompromisse und des schwierigen Alltags. Und der jüdische Humor, den Sie erwähnen, ist nicht einer, der auf dieses kantianische Konzept abzielt, eher auf darum, wenn dieses kantianische Konzept gegen die Hürden der Wirklichkeit stößt. Das ist also schon, ich würde sagen, es ist eine ganz andere ästhetische Welt. Aber es bleibt doch die Frage, dass man sagen muss, man muss ja auch unabhängig davon sehr klar drüber nachdenken, wenn es überhaupt auf der Welt moralische Kriterien gibt. Und es gibt ja große Philosophen, die sagen, die gibt es nicht, wie Nietzsche zum Beispiel. Aber wenn es moralische Kriterien gibt, wenn es eben so ist, dass wir gewisse Dinge sehen und wir finden, das sollte nicht so sein, die Welt wäre eine wünschenswertere, wenn das nicht passieren würde, was wir hier gerade sehen, dann kommen wir letztlich nur mit Kant weiter. Dann kommen wir nicht weiter, wenn wir sagen, das war aber nicht sehr nett, in der Ukraine einzumarschieren. Das war, ist kein netter Mensch, der sowas tut. Das reicht nicht, sondern dann brauchen wir diese hohen absoluten Kategorien.
I think it's actually a very interesting question what we mean in Israel when we say, of course the term is not in Hebrew but in Yiddish, to be a Mensch.
Es ist eine wirklich sehr interessante Frage, was wir in Israel meinen, wenn wir nicht auf Hebräisch, sondern auf Jiddisch sagen, ein Mensch zu sein. Und ich stimme dir zu, dass man auf den ersten Blick spürt, dass da eine gewisse Bescheidenheit enthalten ist. Nicht so heroisch wie bei Nawalny, aber auch nicht so absolut und kompromisslos, wie auf den ersten Blick der kantische Begriff vom Menschen erscheinen könnte. Wenn ich genauer darüber nachdenke, bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Ich glaube, wenn wir sagen, ein Mensch, meinen wir so etwas wie das Folgende. Im Motto für unser Buch verwenden wir zwei Zitate. Eines davon stammt aus der Mishnah, aus Pirkei Avot. Und da heißt es, wo es keine Menschen gibt, sei ein Mensch. Und ich würde sagen, sei a Mensch. Und ein Mensch ist jemand, der gerade dort, wo Menschen unanständig sind, anständig bleibt. Und so lese ich es, wenn man über jemanden sagt, das ist ein echter Mensch.
That's how I read the, you know, when you say about someone, that's a real Mensch.
Wir fügen übrigens oft hinzu, echt, das ist ein echter Mensch. Und ich denke, wenn man anfängt, diese Aussage so zu verstehen, kommt man der kantischen Vorstellung von einer Person näher, die grundlegenden Werten treu bleibt. Sogar, wenn die Menschen um sie herum keine echten Menschen sind.
Also when people around him are not being real Menschen.
Um auf Ihren Kant in Ihrem Roman noch zu sprechen zu kommen, unbedingt, das dürfen wir nicht übergehen. Sie lassen Kant auftauchen in der Vermessung der Welt, aber als einen dementen Kant. Karl Friedrich Gauss sucht den großen Denker in Königsberg auf und trifft aber einen Zwerg, Zitat, ein Zwerg, ein Männchen, der in seiner Demenz nach Wurst und Sternen verlangt. Lampe möge Wurst und Sterne kaufen. Das ist ein Vergnügen für den Schriftsteller Daniel Kehlmann, den großen Denker zu einem Männchen zu machen?
Nein, gar nicht. Ich finde das sehr tragisch. Aber das ist halt passiert. Kant wurde dement und also wahrscheinlich hat er Alzheimer. Man kann das natürlich nicht genau diagnostizieren, aber er hatte sicher eine Demenzkrankheit. Und ich habe nie verstanden, wieso manche diese Szene lesen als ein sich von mir lustig machen über Kant. Das ist die Tragik der Demenz. Karl Friedrich Gauss sucht Kant auf, um seine Einwände gegen dessen Absolutsetzung der Newtonschen Physik vorzutragen, gegen die er wirklich schon in seiner Beschäftigung mit nicht-euklidischer Geometrie Einwände gefunden hat. Gauss weiß schon, dass der Raum sich krümmt oder vermutet das und will das mit Kant ausdiskutieren und findet aber nicht mehr den großen Denker vor, sondern einen schwer kranken Menschen, der dann aber so etwas Poetisches sagt, wie dass der Diener gehen soll, Wurst und Sterne kaufen. Also ich kann manches akzeptieren, aber dass diese Szene sie Kant verspotten soll, das kann ich wirklich überhaupt nicht nachempfinden.
Man darf auch über Kant spotten, im Zweifelsfall.
Selbst darf man schon, so gemein darf war, man, habe ich aber nicht not, gemacht, aber man darf.
Not when I'm around.
Ein nicht so lustiges Thema ist das radikal Böse. Und das hat mich auch sehr beschäftigt beim Lesen Ihres Buchs. Wenn wir so einen absoluten Begriff vom Mensch sein haben, seiner Freiheit und seiner Pflichten, was machen wir mit Menschen, die nach dem 24. Februar 2022 in Bucha Frauen vergewaltigen? Was machen wir mit Hamas-Leuten, die nach dem 7. Oktober 2023 in den Kibbuzim und auf einer Rave-Party im Süden Israels Frauen vergewaltigen? Müssen wir die dann Unmenschen, nicht Menschen nennen? Im Russischen gibt es dieses Wort, Neludia.
No, there are those people. Of course, are human. We know well.
Nein, diese Leute sind natürlich Menschen. Wir wissen sehr wohl, dass Menschen zu solchen Dingen fähig sind. Aber es sind Menschen, die entweder bekämpft oder vor Gericht gestellt werden müssen. Und was auf dem Spiel steht, ist die Menschlichkeit im Allgemeinen. Es geht weniger um ihre Menschlichkeit als um die Menschlichkeit. Wenn wir diese Menschen nicht als Menschen behandeln, wenn wir sie nicht als Menschen bekämpfen, wenn wir sie nicht als Menschen vor Gericht stellen, dann geht das Konzept der Menschlichkeit verloren. Diese Menschen müssen bekämpft werden. Wir wissen natürlich genau, wie es aussieht, wenn jemand diesem Satz widerspricht. Wie zum Beispiel der israelische Verteidigungsminister, der gesagt hat, das sind menschliche Tiere und wir werden sie als solche bekämpfen. Wir wissen, wie es aussieht, wenn wir das tun. Und wir wissen, dass das sehr schnell zu einer Entmenschlichung nicht nur dieser Menschen führt, sondern vieler anderer. Also nein. Der Standard der Menschlichkeit muss bewahrt werden. Wir müssen diese Menschen als menschliche Wesen bekämpfen, nicht als Tiere.
Sie haben Ende Mai 2023 im Gartenhaus des Urstein Verlags und auf Einladung des Urstein Verlags über Kant gesprochen und daraus ist dieses Buch entstanden. Wäre es ein anderes Gespräch geworden nach dem schwarzen Schabbat, nach dem 7. Oktober?
Ich wüsste nicht wieso. Nein, ich wüsste nicht wieso.
In a way, I think we know the answer to that question because.
Das können wir leicht beantworten, denn beim Überarbeiten des Buchs, bevor es in den Druck ging, hatten wir ziemlich viel Zeit nach dem 7. Oktober, um Änderungen vorzunehmen. Und es war sehr einfach zu entscheiden, die Dinge nicht entsprechend zu ändern. Die Antwort ist nein.
Changing things accordingly. The answer is no.
Die Frage ist ja trotzdem. Ich sehe die Bedeutung der Verteidigung des radikalen Universalismus auf der Grundlage von Kant, für das du jetzt auch den Buchpreis zur europäischen Verständigung erhältst. Und ich empfinde gleichzeitig eine Art von Ohnmacht gegenüber der politischen Verhältnisse, die wir haben. Also wir sehen infolge nach dem 7. Oktober heute eine Situation im Gazastreifen, wo Kinder offenbar vor Hunger sterben. Wir wissen, dass im ehemaligen Königsberg, heute Kaliningrad, Waffen gen Westen gerichtet sind, möglicherweise auch Atomraketen, die Berlin in 0, nichts ausradieren könnten. Was kann der radikale Universalismus, was kann der kategorische Imperativ dagegen ausrichten?
Ich denke, der wichtigste Beitrag, den er leistet, ist die Verteidigung des Begriffs der Menschenwürde. Wenn wir glauben, dass wir aus den Ereignissen des 7. Oktober oder aus den Ereignissen in Gaza oder aus der jahrelangen israelischen Besatzung moralisch folgern können, dass wir, anstelle das Recht zu wahren, einfach Macht ausüben sollten, einfach Krieg führen sollten, dann haben wir meiner Meinung nach die falsche Lehre aus der Geschichte gezogen. Wir sind, jedenfalls in meinem eigenen Land, in bestimmten verzweifelten Situationen angekommen. Nicht, weil wir die universelle Menschenwürde gewahrt haben und gescheitert sind und nun einfach Macht anwenden müssen. Ich würde andersherum argumentieren. Wenn wir damit begonnen hätten, die Grenzen zu respektieren, die die Menschenwürde für, ich sage jetzt mal, unser israelisches Handeln in den letzten Jahrzehnten setzt, wären wir in der Lage gewesen, anders nach Frieden zu streben und wohl auch viel, viel mehr zu erreichen, auch viel mehr Sicherheit.
Is this going to be the answer now to all the political and military problems of the world? Of course not.
Ist das jetzt die Antwort auf alle politischen und militärischen Probleme der Welt? Nein, natürlich nicht. Aber die Kriege in der Welt und die politischen Probleme in der Welt widerlegen diese Haltung nicht. Wir müssen auf der Menschenwürde beharren. Und vergessen wir nicht das kantische Beharren, das sich sehr direkt aus diesem Begriff ergibt und zu der Pflicht führt, zum Beispiel den ewigen Frieden zu fördern mit einer tatsächlich sehr konkreten politischen Struktur. Wenn wir nicht den Mut und die Hoffnung hätten, eine solche Politik zu fördern und uns stattdessen in unserer Verzweiflung nur der Idee zuwenden würden, okay, jetzt müssen wir Macht einsetzen. Wir wissen, wie das aussieht. Sicherlich in meinem eigenen Land, in Israel und Gaza.
Daniel Kehlmann.
Ja, ich wollte nur sagen, also auch was die Weltpolitik angeht, ist Kant natürlich kein Algorithmus, in dem man die Situation eingibt und man kriegt Antworten. Aber wie Omri gerade gesagt hat, er sagt schon einige sehr konkrete Dinge, auch in seiner Schrift zum ewigen Frieden. Erstmal ist er auch da nicht blauäugig. Er sagt, wir kriegen den ewigen Frieden, aber es wird entweder der eines Friedhofes sein. Also er sieht hier schon eine mögliche Selbstvernichtung der Menschheit voraus. Oder es wird der ewige Frieden sein, der irgendwann ein Endzustand ist, freier demokratischer Staaten, die miteinander in Frieden leben. Aber er sieht die andere Möglichkeit schon durchaus voraus, die Selbstvernichtung der Menschheit. Aber er sagt sehr konkrete Dinge da auch. Und eines davon ist eben, man soll nicht vergessen, dass im Krieg man nicht Dinge tun soll, die nachher einen Friedensschluss unmöglich machen, weil sie so schrecklich sind. Und das heißt, damals gab es das Konzept des Kriegsverbrechens noch nicht. Und da taucht es eigentlich auf in der Debatte, das Konzept, dass auch im Krieg, den man führen muss, immer eine gewisse Zurückhaltung angebracht ist in Anbetracht darauf, dass die Menschen, mit denen man jetzt Krieg führt, auch die Menschen sein werden, mit denen man dann einen Frieden haben muss. Und das ist ein sehr konkreter Hinweis, der immer wichtig ist, natürlich.
Look at the significance of what we're saying.
Betrachten wir die Bedeutung des Gesagten. Es gibt ja die Frage, ob wir überhaupt rational über Politik und Krieg nachdenken können. Ich glaube, heute meinen viele Menschen, dass man utopisch und irrational ist, wenn man Ideale hat. Und ich denke, das ist ein Versagen, über das uns Kant noch immer einiges lehren kann. Wir haben Ideale. Sie sind auf jeden Fall weit hergeholt. Niemand behauptet etwas anderes. Aber Kant war kein irrationaler Träumer. Für Kant ist die Fähigkeit, rational über Politik, rational über Krieg zu denken, nicht zu trennen von realen Idealen, die unser Handeln heute bestimmen, nicht morgen, und die uns sagen, was heute erlaubt ist und was nicht, um die Möglichkeit des Ideals zu bewahren. Die Ideale, mit denen wir heute Politik machen, die Ideale, mit denen wir heute Kriege führen, sind genau das nicht. Die Leute tun so, als hätten sie eine Realpolitik, die nicht idealistisch ist. Das ist nicht wahr. Es gibt ein bestimmtes Ideal und es gibt auch ein bestimmtes Konzept der Vernunft. Das Ideal ist das der Herrschaft. Und das Konzept der Vernunft ist ein Konzept der Macht. Und das führt uns dorthin, wohin wir gehen. Kant, nochmal. Kein irrationaler Träumer erlaubt uns, Vernunft und Idealismus ganz anders zu verstehen. Und das ist eine Herausforderung.
Das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung, aber wenn ich mir die Verständigung zum Beispiel in Deutschland über den Nahostkrieg anschaue, dann kann man sich ja schon fragen, wo stecken wir eigentlich in der Unmöglichkeit der Verständigung? Also man hat eine schwierige politische Situation im Nahen Osten und man hat Verlautbarungen, man hat Proteste, man hat Situationen, wo die einen versuchen, die anderen zu überstimmen, aber keine Diskussion, keine Debatten über Menschenwürde zum Beispiel. Wie kommen wir wieder in ein Gespräch über Menschenwürde? Daniel Kehlmann.
Ich weiß es nicht, indem wir vielleicht wirklich, und das ist etwas, was wir von Kant lernen können, indem wir Abstand nehmen von Identitätspolitik. Da ist er wirklich das große Gegengift, dass man diese Sicht, dass man die Welt sieht als ein System von Gruppenzugehörigkeiten und Gruppeninteressen. Und ich meine, da muss man sich nicht nur auf Kant berufen. Die schöne, künstlerische, gereimte Fassung, wenn man so will, ist der Humanismus bei Goethe. Aber diese Sicht auf die Welt als etwas, wo es etwas Höheres gibt als die Interessen kämpfender Gruppen. Sich das bewusst zu machen, das löst nicht sofort alle Probleme, selbstverständlich nicht. Aber es weitet den Blick und es hilft einem selbst wieder innere Ruhe und Klarheit zu finden. Und das ist schon mal ein erster Schritt, finde ich, für sich selber. Es fängt immer bei einem selber an.
Vielleicht kann ich an den letzten Satz anknüpfen, den Daniel gesagt hat. Es muss bei einem selbst beginnen. Ich stimme voll und ganz zu. Wenn wir die Unmöglichkeit der Verständigung ansprechen und überwinden wollen, müssen wir wahrscheinlich zuerst eine bestimmte Ideologie der Identität überwinden. Es ist aber sehr einfach, das immer mit den Identitäten der anderen zu tun. Ich höre in Deutschland so viel über diese verrückten Amerikaner, die so besessen seien von Gender und Rasse und all diesen Fragen. Das wird mit so wenig Bewusstsein darüber gesagt, wie schwierig, und das zu Recht, die Frage der Rasse in Amerika ist. Und dann komme ich nach Amerika und die Amerikaner sagen zu mir, diese Deutschen sind verrückt, wenn es um Israel geht. Sie sind einfach verrückt. Und dann versuche ich ihnen zu sagen, ich, angeblich der Universalist, der keine Geduld für Identität hat, hört zu, ihr müsst das verstehen. Ich meine, sie haben etwas getan, um sich diese Schwierigkeiten in Bezug auf Israel zu verdienen. Und die Identität ist schwierig. Beide Seiten haben bis zu einem gewissen Grad Recht und beide Seiten haben Unrecht. Beide Seiten sind offen gesagt ein bisschen verrückt, wenn man mich fragt. Beide Seiten müssen verstanden werden. Und beide Seiten müssen lernen, ihre Identität in Frage zu stellen. Und wie schwierig diese Herausforderung ist, wenn wir anfangen wollen zu verstehen, was das bedeutet. In Deutschland würde das die Beziehung, sagen wir, zu Juden und zu Israel betreffen. Das wäre der Weg, das Problem nicht zu verstecken. Aber ich stimme zu, die Überwindung der Identität ist das, was getan werden muss. Das ist sehr schwierig.
Overcoming identity is what needs to be done. It is very difficult.
Du hast völlig recht. Yeah. Es ist sehr leicht, die Identität von anderen innerlich zu überwinden. Es geht um das Gebundensein an Identitätssicht auf die Welt. Es geht um die eigene. Das ist richtig.
Ich danke Ihnen ganz herzlich. Und was ich sagen muss noch, ist, dass jedes Mal, wenn ich Omri Böhm im zweiten Gedanken habe, ich hoffnungsvoller aus dem Gespräch gehe, als ich reingegangen bin. Vielen Dank dafür. Und vielen Dank, Daniel Kehlmann.
Sehr gerne.
Thanks very much.
Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Die Schönheit der Natur und die Würde des Menschen. Zwei Dinge, die man von Kant, Daniel Kehlmann und Omri Böhm lernen kann. Und mit denen man, das ist mein zweiter Gedanke, gar nicht fertig werden kann oder muss. Challenge, Herausforderung, das ist ein Wort aus diesem Gespräch, das bei mir lange nachhallt. Eine echte Herausforderung, dieses Beharren auf der Menschenwürde. Nicht nur für Philosophen, sondern vor allem für Politiker weltweit. Ich bin Natascha Freundl. Das war der zweite Gedanke. Schreiben Sie uns gern direkt an der zweite Gedanke@rbbkultur.de. Danke fürs Zuhören und Weiterdenken.